Wir wollen euch gerne unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Das ist Babbel, eine Sprachlern-App, mit der ihr 14 verschiedene Sprachen lernen könnt. Zum Beispiel Russisch, Schwedisch, Türkisch oder auch Indonesisch.
Ja, du triffst da gerade einen wunden Punkt bei mir. Ich werde ja in ein paar Wochen 30 und habe mir eigentlich vor ein paar Jahren vorgenommen, so, bis ich 30 bin, da spreche ich fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
Ja, okay, aber ich kenne dich ja eigentlich. Also, hast du nicht geschafft, oder?
Nee, also da müsste ich schon über Nacht noch Französisch lernen, damit das klappt. Aber alles gut, ich bin jetzt nicht super frustriert, weil ich habe gemerkt, Französisch ist einfach nicht meine Sprache. Also so 10 Buchstaben schreiben und dann nur 3 aussprechen, finde ich blöd. Aber ich bin wieder voll motiviert, Italienisch zu lernen und ich bin da auf einem ganz guten Weg mit Babbel.
Na guck, und ein paar Wochen hast du ja auch noch bis zu deinem 30. Geburtstag. Vielleicht bist du ja bis dahin dann doch fließend unterwegs.
Bestimmt. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich habe zumindest das Gefühl, das bringt echt was. Weil eine Lektion in der App, das sind so 10 oder 15 Minuten, das kriege ich echt immer irgendwie hin, jeden Tag. Ob jetzt mal kurz in der Mittagspause, auf der Arbeit oder abends im Bett. Und ich lerne da jetzt nicht nur so sinnlose Sätze wie meine Katze trinkt keinen Wein, sondern echt so kleine Gespräche, also echte Dialoge.
Ja, das ist auch voll sinnvoll. So nach der nächsten Tankstelle fragen, einen Wein bestellen, in der Apotheke erklären, dass man Kopfschmerzen hat. Das sind ja Sachen, die man wirklich braucht. Also das ist schon wirklich gut.
Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Aussprache jetzt nicht komplett für die Tonne ist, weil ich kann das üben mit einer KI-Spracherkennung.
Was ich auch ganz cool finde, ist, dass du eben nicht nur diese kleinen Lektionen hast und Gespräche, sondern auch noch Videos, Spiele oder ja sogar Podcasts wie hier. Und das ist halt richtig gut, weil wir ja alle anders lernen.
Ja, mag ich auch. Vor allem, weil ich echt das Gefühl habe, so ein bisschen, so ein un po' di italiano ist bei mir wieder aufgefrischt und es macht halt auch einfach Spaß.
Ist halt auch nicht Französisch. Ich mag jetzt auch Französisch nicht so super gerne. Aber ich könnte mir gut vorstellen, mal Schwedisch zu lernen. Ich habe nämlich eine Freundin, die da wohnt und ich bin immer total neidisch drauf, dass sie das mittlerweile fließend spricht. Wenn ihr auch mit Babbel eine neue Sprache lernen wollt, vielleicht endlich mal Englisch für den Job oder vielleicht Holländisch für den nächsten Urlaub, dann zahlt ihr mit unserem Code ENIGMA, E-N-I-G-M-A, nur 6 Monate und bekommt weitere 6 Monate kostenlos obendrauf.
Ja, 6 Monate zahlen und dann halt ein ganzes Jahr mit eurem Babbel-Abo lernen. Der Code ENIGMA ist bis zum 31.10. gültig. Könnt ihr auf babbel.com/audio einlösen. Wir packen euch den Code und den Link und natürlich alle Infos auch nochmal in unsere Shownotes.
Sie sagt ganz ruhig zu einem der Feuerwehrleute, Sie müssen eigentlich gar nicht versuchen, durch das Fenster in die Wohnung zu gelangen. Gucken Sie mal hier, ich habe einen Wohnungsschlüssel, den kann ich Ihnen geben. Und der Feuerwehrmann nimmt den natürlich und dreht sich sofort um und will wieder zu dem Haus rennen, um die Tür aufzuschließen. Und dann ruft sie ihm in diesem Moment noch hinterher, ach ja, da sind übrigens noch 3 Kinder in der Wohnung.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von den Ruhrnachrichten und Audio West. Ich bin Nora Wager.
Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da geht's um echte Kriminalfälle hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin.
Hallo.
Hi.
Ich fange heute mal mit einer etwas vielleicht provokanten Frage an euch an. Kann man Kinder hassen? Also ich meine wirklich hassen. Was sagt ihr?
Ja, also wenn sie hinter dir in der Reihe im Flugzeug sitzen und dir die ganze Zeit so in den Rücken treten und rumschreien und so, dann da hasse ich Kinder dann.
Ja, hassen ist ein starkes Wort, aber das mit dem Flugzeug fühle ich. Mhm. Auch im Kino, wenn sich ein Kind entscheidet, die ganze Zeit zu schreien oder im Bus. Es ist, oder in der Bahn. Ich habe mal eine Bahnfahrt gehabt. Das Kind hatte so eine Leipzig-Zoo-Tüte, diese Zoo-Kekse, die wir alle kennen. Mhm. Und da war keine Ente drin. Und dann hat das Kind, ich glaube, 2 Stunden Zugfahrt die ganze Zeit gebrüllt. Ente! Ente! Aber es gab keine Ente mehr und das war eine sehr lange Fahrt für uns alle. Ja, Kinder können sehr nervig sein.
Ja, also Kinder können auf jeden Fall sehr nervig sein. Was das Thema Hass angeht, da fehlt mir allerdings die Vorstellungskraft, wie das bei Kindern gehen soll. Ich habe schon ohnehin Probleme zu sagen, es gibt sowas wie Hass, also richtigen Hass, der in mir drin ist. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Aber bei Kindern, naja, also es gibt nervige Kinder, gar keine Frage. Im Flugzeug, im Kino, im Zug, selbstverständlich. Unfreundliche Kinder, es gibt auch total unverschämte Kinder.
Aber, Arschlochkinder.
Ja, kann man auch sagen. Aber ich habe dann immer gleich auch die Eltern im Blick und denke, also wenn ich auf jemanden sauer sein soll jetzt oder will in diesem Moment, dann sollten die das vielleicht sein. Aber Hass und dann auch noch so starker Hass, dass man bereit ist, ein Kind umzubringen, das ist eine Vorstellung, und die habe ich bei der Vorbereitung dieser Folge mir machen müssen, das ist eine Vorstellung, die ich absolut nicht in den Kopf kriege.
Ja, ich glaube, da sind wir beide bei dir. Also das hat dann nichts mehr zu tun mit nervigen Kindern, wo meistens die Eltern die eigentlich nervigen Probleme sind. Das ist eine Grenze. Ich glaube, das kann keiner von uns fühlen, was wir heute in diesem Fall besprechen werden.
Nee,
auf jeden Fall. Da müssen wir nämlich auch leider direkt ernst werden, weil in unserem heutigen Fall, da geht's leider genau um so eine Geschichte. Die Geschichte von Milka D. aus Bulgarien. Heute ist sie 41 Jahre alt und seit 2012 sitzt sie in einem Frauengefängnis in Gelsenkirchen. Und dort sitzt sie wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe ab. Und weil die Richter am Dortmunder Schwurgericht beim Urteil 2013 auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt haben, wird sie dort wohl auch noch eine Weile bleiben.
Wir erzählen heute nicht nur die Geschichte von Milka, sondern auch die Geschichte von Silan, Mehmet und Mustafa. Die drei Kinder von Muharrem, die im August 2012 bestialisch ermordet worden sind. Und ja, das tatsächlich aus Hass, aus Missgunst, aus Abscheu. Milka, die nie versucht hat, das zu verbergen. Sie hat getötet und später vor Gericht sogar noch darüber gelächelt.
Der Vater der Kinder, Muharrem, ist Türke. Er lebt wohl heute wieder in der Heimat seiner Familie. Und mit Muharrem hat es das Schicksal wirklich ganz besonders schlecht gemeint. Er hat seine Frau kennengelernt, er hat geheiratet, er hat drei Kinder bekommen, eben Silan, Mehmet und Mustafa. Und diese Frau ist aber 2009 bei einem Unglücksfall ums Leben gekommen.
Ja, die Familie, die hat damals noch nicht in Dortmund gewohnt, sondern in Werdohl im Sauerland. Die Frau hatte sich eines Nachmittags aus ihrer Wohnung ausgesperrt. Muharrem, der war arbeiten und in der Wohnung war aber noch der damals gerade mal ein Jahr alte Mustafa.
Ja, die Mutter war da natürlich total aufgeregt in dieser Situation. Sie ist durch das ganze Haus gerannt, hat um Hilfe gerufen. Ein Nachbar aus dem vierten Stock hat ihr dann angeboten, komm hoch zu mir, deine Wohnung ist doch direkt unter meiner. Dein Balkon steht offen, das habe ich gesehen. Komm, wir binden dir einfach ein Seil um den Bauch und dann seilen wir dich von meinem Balkon auf deinen Balkon ab. Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Aber der Mann hat kein ausreichend dickes Seil genommen und als die Frau in der Luft zwischen den beiden Balkonen gebaumelt ist, da ist das Seil gerissen. Die Frau ist abgestürzt, viele Meter tief auf den Gehweg und hat sich bei dem Fall tödliche Verletzungen zugezogen.
Dass man das gerade nicht hören kann, wie wir hier die Köpfe geschüttelt haben bei der Geschichte, das ist wirklich so absurd, aber auch so, so schlimm.
Sollte euch das mal passieren? Ruft den Schlüsseldienst oder die Polizei oder die Feuerwehr, aber macht niemals sowas Gefährliches. Muharrem, der ist nach dem Unfall natürlich völlig fertig. Als er auf der Arbeit angerufen wird, ist er sofort nach Hause gekommen. Er hat ja in der Zeit danach versucht, als alleinerziehender Vater für die drei Kinder da zu sein. Er hat Silan, das Mädchen, und Mehmet und Mustafa, die beiden Jungs, zwischendurch auch mal für einige Zeit zu den Eltern seiner Frau gegeben. Am Ende, da hat er aber gesagt, Die machen das aus meiner Sicht nicht richtig und dann hat er die Kinder wieder zu sich zurückgeholt.
Wobei man dazu sagen muss, dass er mit seinen Schwiegereltern schon immer Probleme hatte. Muharrem war Kurde, die Familie seiner Frau, die waren Türken. Er gehörte der Glaubensrichtung der Aleviten an und seine Schwiegereltern waren Sunniten. Und deshalb hat es da von Anfang an immer wieder Stress gegeben und sie haben ihn sehr, sehr kritisch gesehen.
Muharrem ist dann von Werdohl erst nach Wuppertal und später nach Dortmund gezogen. Da hatte er Verwandtschaft. Sein Onkel Ali hatte in der Nordstadt eine Kneipe gepachtet und dort konnte Muharrem ein bisschen Geld verdienen, wenn er denn mal Zeit hatte, weil den Rest des Tages war er im Grunde nur für seine Kinder da.
Aber natürlich hat dieses Unglück, also die eigene Mutter zu verlieren, auch was mit den Kindern gemacht. Zumindest mal mit Silan und Mehmet, den beiden Älteren. Mustafa war da ja erst ein Jahr alt, als die Mutter gestorben ist.
Ja, es hieß später vor Gericht immer, Silan ist nach dem Unglück quasi über Nacht erwachsen geworden. Sie hat sich dann selbst wie eine Mutter um ihre beiden Brüder gekümmert. Sie war, wie gesagt, in diesem Moment erst 10 Jahre alt. Zur Tatzeit hier, über die wir heute sprechen, 12 Jahre alt. Sie hat ihrem Vater geholfen, wo immer sie konnte. Sie hat den Kleinen zum Kindergarten gebracht, hat den Haushalt geschmissen und ist danach noch selber zur Schule gegangen. Viele Freunde und auch Verwandte von Muharrem haben damals gesagt, ey, das ist eigentlich nicht gut für das Kind, die ist doch selbst noch so jung.
Mhm. Muharrem ist mit seinen Kindern dann in Dortmund in eine Wohnung über der Kneipe seines Onkels gezogen. Und da passiert dann was, das für unseren Fall ganz, ganz wichtig ist. Die Familie wohnt da nämlich nicht allein. Der Onkel vermietet in der gleichen Wohnung auch Zimmer an Bulgarinnen und andere Frauen aus Osteuropa. Also es klingt schon ziemlich schlimm, so viele Menschen in einer Wohnung. Was waren das denn für Zustände dann da?
Ja, man muss sich das so vorstellen, da sind regelmäßig Frauen gewesen, immer wieder andere Frauen, die aus Osteuropa nach Dortmund gekommen sind, um als Prostituierte Geld zu verdienen. Und die haben da in dieser Wohnung Männer empfangen, Freier empfangen, auf Matratzen, die einfach auf dem Boden gelegen haben. Und mittendrin leben also noch diese 3 kleinen Kinder von Muharrem und die kriegen das Ganze natürlich mit. Die finden das alles eklig und sie verknüpfen diese, ja du hast es gesagt, wirklich schlimmen Zustände in der Folgezeit immer auch mit der Herkunft dieser Frauen, dieser Prostituierten.
Oh, das ist aber auch wirklich richtig, richtig übel. Also war das denn für Muharrem so als Vater voll fein, dass seine Kinder dazwischen rumtoben?
Nein, nein, nein. Der hat dann auch sehr schnell eingesehen, das geht hier gar nicht. Das war ja nur so eine erste Station, damit er überhaupt nach Dortmund kommen konnte. Er hat eigentlich sofort angefangen, eine eigene Wohnung, eine andere Wohnung nur für sich und seine Kinder zu suchen. Und die hat er dann auch zum Glück relativ schnell gefunden, in der Fichtestraße, ganz in der Nähe, also auch in der Dortmunder Nordstadt.
Wir haben es eben schon gesagt, Muharrem, der hilft manchmal in der Kneipe seines Onkels aus und da trifft er dann irgendwann auch auf Milka. Die verdient sich da ein bisschen Geld dazu, außer Kellnern macht sie aber noch ja, ganz schön viele andere Sachen.
Ja, Milka ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Sie ist in Plovdiv in Bulgarien geboren und wenn man gerade Plovdiv hört, dann haben viele Menschen sofort ein, ja, vorgefertigtes Bild im Kopf. Tatsächlich kommen viele Frauen, die in Dortmund illegal als Prostituierte arbeiten, aus Plovdiv. Wobei man sagen muss, der Lebensweg von Milka, der hat überhaupt nichts mit diesem ja, Klischee zu tun.
Milka wächst bei ihren Eltern auf. Sie geht ja, ganz normal zur Schule und erreicht den höchsten Abschluss, den man in Bulgarien machen kann. Danach, da geht sie 2 Monate für einen Kulturaustausch nach Paris und lernt da Französisch.
Ja, man kann überhaupt sagen, dass sie ein totales Sprachengenie ist. Ihre beiden Muttersprachen sind Bulgarisch und Griechisch. Ihre Mutter war gebürtige Griechin, ihr Vater ist Bulgare. Und auf der Schule hat sie als erste Fremdsprache Deutsch und später auch noch Englisch gelernt. Deutsch spricht sie übrigens fast fehlerfrei. Man musste sich im Gericht echt anstrengen, um diesen leichten osteuropäischen Akzent überhaupt noch rauszuhören. Also, wir haben Bulgarisch, Griechisch, Deutsch und Englisch. Dazu spricht sie auch noch Spanisch, Serbokroatisch und eben Französisch. Und mehrere Zeugen haben später vor Gericht gesagt, man kann sich mit ihr übrigens auch bestens auf Türkisch unterhalten.
Ja, und Milka hat nicht nur ein Talent für Sprachen, sie ist auch sonst wirklich intelligent. Nach der Schule, da studiert sie in Plovdiv Physik, Chemie und Mathe auf Lehramt. Danach kommt sie zum ersten Mal nach Deutschland und danach schreibt sie sich an der Ruhr-Uni in Bochum für Medizin ein. So richtig kommt sie damit aber nicht voran, wohl auch, weil sie zwischendurch immer mal wieder längere Zeit in der Heimat in Bulgarien ist, weil ihr Vater krank geworden ist.
Während der Vater in Bulgarien im Krankenhaus liegt, kümmert sie sich dann um ihre Mutter. Sobald sie aber wieder in Deutschland ist, versucht sie dann beruflich voranzukommen. Sie macht eine Ausbildung zur Kosmetikerin, eine Fortbildung zur medizinischen Fußpflegerin. Sie arbeitet zwischendurch mal als Laborassistentin und später als Schwesternschülerin in einem Krankenhaus in Düsseldorf. Da fliegt sie dann allerdings vor ihrem Abschluss raus, weil sie einmal nachts unentschuldigt nicht zum Dienst gekommen ist.
Ja, und neben diesen offiziellen Jobs hat Milka auch fast immer noch 2, 3 Nebenjobs, mit denen sie Geld verdient. Sie geht putzen, sie geht kellnern. Wir haben es ja eben schon gesagt, unter anderem in der Kneipe von Muharrems Onkel. Und obwohl sie es nie wirklich zugegeben hat, kann man auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, auch sie arbeitet als Prostituierte.
Ja, und auch das wieder unter ziemlich schlimmen Bedingungen. Sie hat in einem Haus in der Nordstadt zwei Wohnungen angemietet und in einer, ja, ziemlich baufälligen Bude, da empfängt sie Freier auf einer Matratze.
Das haben mehrere Männer später vor Gericht bestätigt. Und das waren nicht etwa Leute, die das vom Hörensagen wussten. Nein, das waren die Freier selbst, die gesagt haben, wir waren da, wir haben da Geld bezahlt und wir haben dann auf dieser Matratze gelegen. Und Milka D. hat da als Prostituierte gearbeitet.
Sie macht im Prinzip also eigentlich genau das, was Silan, Mehmet und Mustafa in ihrer ersten Dortmunder Wohnung von anderen bulgarischen Frauen mitbekommen haben und ja, was sie ziemlich, ja, man kann es glaube ich so sagen, verstört hat. Wir haben schon erzählt, dass sich Milka und Muharrem in der Kneipe von Murams Onkel getroffen haben. Wie war denn deren erstes Aufeinandertreffen?
Ja, die haben sich, glaube ich, vom ersten Moment an gemocht. Diese Kneipe, die hieß zum Scharfen Eck und da sind immer sehr viele, vor allem türkische Männer, zu Gast gewesen. Gerne auch bis in die frühen Morgenstunden. Der Onkel hat also immer sehr, sehr spät die Kneipe abgeschlossen und die beiden mochten sich. Muharrem ist zwar deutlich älter als Milka, aber das stört sie überhaupt nicht. Sie kriegt mit, wie liebevoll er sich um seine Kinder kümmert und am Anfang versucht sie deshalb wirklich alles, um ihn auch dabei zu unterstützen. Die beiden werden also irgendwann relativ zügig ein Paar.
Aber stört ihn das mit der Prostitution nicht vielleicht?
Naja, also sehr wahrscheinlich erzählt Milka Muharrem davon erstmal nichts. Und ich glaube, das ist auch irgendwie verständlich, dass man da, was sowas angeht, vielleicht ein bisschen zögerlich ist.
Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite ist Milka total verliebt und auch ziemlich eifersüchtig. Sie ist sich mit Muharrem nämlich einig, dass das nicht eine Affäre sein soll. Die sprechen sogar von Zusammenziehen und Kinder kriegen. Auf der anderen Seite hat sie aber kein Problem damit, sich weiter zu prostituieren, obwohl sie jetzt einen Partner hat, mit dem sie sich sogar so eine richtige Zukunft vorstellen kann.
Ja, und irgendwann kommt Muharrem dann tatsächlich doch dahinter. Er kriegt mit, dass sich Milka mit einem fremden Mann getroffen hat, über Stunden hinweg in dieser Wohnung in der Nordstadt. Und auch er zeigt da, dass er richtig eifersüchtig sein kann. Er weiß, dass dieser Typ auch aus Werdohl, aus seiner alten Heimat stammt. Er weiß, in welche Kneipe der Mann dort regelmäßig geht. Und am 8. Februar 2012, da sind wir jetzt, da beschließt er, zusammen mit zwei Freunden da hinzufahren und diesem Typen jetzt Stress zu machen.
Ja, Muharrem stellt den Mann in der Kneipe zur Rede. Er bedroht ihn mit einer geladenen 9mm Pistole und er sagt ihm, morgen bin ich wieder hier und dann zahlst du mir 5000 Euro dafür, dass du meine Frau angefasst hast.
Muharrem, der kriegt das Geld aber natürlich nicht. Stattdessen bekommt er am nächsten Tag Besuch von der Polizei. Die findet in seiner Wohnung die geladene Waffe und sie nimmt Muharrem natürlich mit. Wieder einen Tag später, er lässt ein Richterhaftbefehl. Immerhin geht es hier um schwere räuberische Erpressung.
Ja, und zwei der drei Kinder, Silan und Mehmet, kriegen hautnah mit, wie ihr Vater festgenommen wird. Mustafa, der ist dann noch im Kindergarten und erfährt dann das später erst. Die Polizei, die schaltet natürlich das Jugendamt ein, weil irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern. Und Silan selbst, also die 12-Jährige selbst, sorgt dann dafür, dass sie bei einer Bekannten unterkommen dürfen. Und diese Bekannte, die hat auch schon öfter auf sie aufgepasst. Weil deren Mann und Muharrem kennen sich auch aus dieser Kneipe, diesem Scharfen Eck.
Muharrem bleibt eine Woche in U-Haft, dann wird der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Das heißt, er darf wieder raus, aber unter Auflagen. Er muss sich mehrmals in der Woche bei der Polizei melden.
Ja, in dieser einen Woche Untersuchungshaft, in dieser einen Woche, die die Kinder bei dieser Bekannten verbringen, da passiert aber wieder was mit Silan, Mehmet und Mustafa. Die haben, völlig verständlich, totale Verlustängste. Erst die Mutter, jetzt ist dann auch noch der Vater weg. Und ihre Wut, die richtet sich jetzt in erster Linie auf Milka. Denn nur weil die sich ja mit diesem anderen Mann getroffen hat, ist es ja überhaupt erst zu dieser Situation mit der Waffe gekommen. Und vor allem Silan und Mehmet erzählen dieser Bekannten dann auch von den Zuständen in der ersten Wohnung über der Kneipe, als sie gerade nach Dortmund gekommen waren. Und am Ende sind sich die Kinder und auch die Bekannte einig, alle Frauen aus Bulgarien sind schlecht, alle Frauen aus Osteuropa arbeiten als Prostituierte und Muharrem hat ja eigentlich jemand viel Besseres verdient.
Unser Werbepartner für diese Folge ist Koro. Ich habe da jetzt zum ersten Mal bestellt und schon da durch den Shop zu scrollen, das hat so Bock gemacht, weil es halt alles so geil klingt. Pistazienmus, Schoko-Granola, diese ganzen Snacks, Nüsse, getrockneten Früchte, die man bei Koro halt bestellen kann. Und es schmeckt halt auch echt so gut, wie es klingt, leider.
Ja, total. Mein Favorit sind ja die getrockneten Mangos. Ich finde, die sind wirklich der perfekte Snack für zwischendurch. Ich esse die immer, wenn ich hier arbeite und Texte schreibe, dann habe ich die immer so auf dem Tisch stehen, weil die halt auf der einen Seite, natürlich halten die sich, aber sie sind trotzdem so richtig frisch und schmecken einfach, als würde man in eine Mango beißen. Also das ist wirklich mein Go-To-Snack für die Arbeit.
Boah, klingt geil. Also ich habe vor allem Sachen fürs Frühstück bestellt, weil ich bin halt gar nicht so die Süße. Also so Nutella-Brot zum Frühstück oder Croissant mit Marmelade, das gibt mir wirklich null. Aber ich esse gerne so ein Müsli mit Früchten. Und dafür habe ich mir so verschiedene Mousse bestellt. Heißt das Mousse? Ist der Plural von Mousse? Mousses?
Keine Ahnung, wirklich nicht. Und dabei mache ich ja auch noch was mit Worten beruflich. Ich weiß es aber auch nicht.
Mousse-Sorten. Also ich habe auf jeden Fall Cashew-Mousse bestellt, Mandel-Mousse, Pistazien-Mousse. Und das ist halt einfach alles nur geil, weil das gibt richtig Geschmack, ist halt auch cremig und trotzdem nicht so quietschsüß.
Finde ich auch total lecker. Am geilsten finde ich dann tatsächlich sogar das Mandelmus und dann einfach irgendwie einen Apfel klein schneiden und den da rein dippen. Ein richtig cooler Snack für abends einfach auf die Couch. Gerade im Sommer finde ich das viel, viel leckerer, wenn man dann so einen fruchtigen Snack hat. Hast du denn einen Liebling? Also welches ist dein Lieblingsmus-Sorte?
Cashew. Also ich finde die tatsächlich alle lecker, die ich schon probiert habe, aber Cashew ist echt meine Nummer eins. Also wenn ich das so snacken würde, wie du gesagt hast, einfach mit Apfel, boah, ich glaube, dann wäre das Glas so nach einer Woche leer. Und das ist schon so ein 500 Gramm Moppet.
Ja, das finde ich auch ganz cool an Koro, dass du halt diese großen Verpackungen hast und dann halt auch dementsprechend nicht so viel Verpackungsmüll und natürlich auch sehr viele leckere Sachen.
Voll. Hat aber auch einen Nachteil. Nora? Ich habe mir auch noch den Schoko-Brezel-Snack bestellt. Sind wir wieder beim Thema, dass ich nicht so süß mag. Also das sind halt so kleine Kugeln, da drumrum ist Schokolade und innen drin Salzbrezel. Und die Dinger sind unnormal lecker. Also ich bin richtig süchtig danach. Und ich habe einfach 1 Kilo davon zu Hause. 1 Kilo.
1 Kilo hast du bestellt bei Koro. Wie viel ist noch da? Wie viel kannst du zur nächsten Aufnahme mitbringen? Weil das klingt wirklich, wirklich lecker.
Darüber möchte ich nicht reden, aber ich bin ehrlich, hätte ich irgendwo eine kleinere Packung gekauft, wäre die halt direkt weggegessen und ich wäre wieder losgerannt. Also ich finde das auch ganz gut mit den großen Packungen und es sind schon noch so ein ganz paar Schokobrezelbällchen über. Ich weiß nicht, ob sie bis zur nächsten Podcastaufnahme reichen.
Ich hoffe, es sind dann noch ein paar da und wenn ihr jetzt auch sagt, boah, das klingt wirklich richtig, richtig lecker und wenn ihr bei Koro bestellen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Mit dem Code ohne Bewährung, alles groß geschrieben und Bewährung mit AE, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung.
Ja, könnt ihr euch mal durchklicken durch den Shop, die ganzen Nüsschen und Trockenfrüchte, Mousse oder wie auch immer und Snacks. Den Link zum Shop und natürlich auch unseren Code ohne Bewährung, den packen wir euch auch nochmal in unsere Shownotes. Ja, und als sie nach Muharrems Entlassung wieder nach Dortmund zurückkommen, da treffen sie natürlich auch wieder auf Milka und sie lassen sie ihre Ablehnung wirklich richtig deutlich spüren. Da sollen dann wirklich so Sprüche gesagt werden wie, hau ab, du stinkst, alle Bulgarinnen stinken und lass Papa in Ruhe, du Nutte. Also schon ziemlich heftig.
Ja, die Vorurteile haben sich da richtig, richtig festgesetzt im Kopf der Kinder. Und Milka, die macht das auf der einen Seite natürlich traurig, doch dabei bleibt es eben nicht. Sie wird wütend auf die Kinder. Sie entwickelt, und da sind wir dann wieder bei dem Wort, einen regelrechten Hass auf Silan, Mehmet und Mustafa. Und ja, selbst auf Mustafa, der ja der Kleinste ist, obwohl der logischerweise bei diesen Beleidigungen und so gar nicht mitmachen kann. Er ist ja viel zu klein.
Ja, und da sind wir wieder bei unserer Frage vom Anfang dieser Folge. Kann man Kinder hassen? Also kann man Kinder innerlich so verabscheuen, dass man bereit ist, sie zu töten? Oder muss man als erwachsene Frau, noch dazu als wirklich hochintelligente Frau, nicht in der Lage sein, anders mit diesen Beleidigungen und mit dieser Zurückweisung umzugehen, auch wenn es weh tut? Gerade wenn sowas von kleinen und ja auch traumatisierten Kindern kommt.
Ja, natürlich müsste man das, aber Milka kann das nicht. Und sie beschließt im Februar 2012 tatsächlich, ich bringe jetzt diese Kinder um. Die müssen weg, sagt sie sich, denn wenn ich eine Zukunft mit Muharrem haben will, dann kann ich die Kinder dabei nicht gebrauchen und außerdem haben die mich so sehr beleidigt, dass sie den Tod verdient haben.
Das ist wirklich krass, wie sie sich da reingesteigert hat, weil sie von diesen Kindern zurückgewiesen wurde. Das ist wirklich, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ihr Plan, der sieht dann so aus. An einem Abend, an dem Muharrem und der kleine Mustafa krank im Bett liegen, ruft sie einen Freund an und bittet ihn, in die Wohnung zu kommen. Ziemlich sicher macht sie das, damit sie am Ende einen Alibi-Zeugen hat.
Der Mann kommt dann auch so gegen 21 Uhr. Man sitzt zunächst zusammen in der Küche, dann muss Mustafa plötzlich brechen, also der Kleinste. Kurz darauf muss auch Silan plötzlich brechen. Und dann sagt dieser Freund, das geht so nicht, das ist nicht normal, wir müssen in die Kinderklinik fahren. Da warten sie aber natürlich Ewigkeiten. Jeder, der da schon mal nachts gewesen ist, der weiß, das kann dauern. Irgendwann sind sie endlich an der Reihe und dann sagt ein Arzt, na, das ist nur eine Magen-Darm-Grippe. Er gibt ihnen so ein paar Medikamente mit und dann sollen die auch wieder nach Hause fahren.
Als sie dann wieder in der Fichtestraße ankommen, ist es schon 3 Uhr morgens. Muharrem und Mehmet schlafen schon. Milka, die bringt dann auch Mustafa und Silan in ihre Betten. Und dann nimmt sie eine Tagesdecke, rollt die zusammen, legt sie auf das Bett von Silan und Mustafa und zündet die Decke an. Und danach geht Milka völlig ruhig zurück in die Küche, wo ja ihr Bekannter auf sie wartet. Sie macht dann die Tür hinter sich zu und die beiden unterhalten sich.
Ja, nach kurzer Zeit wird Silan von der Hitze des Feuers wach. Sie rennt sofort zum Fenster, um frische Luft reinzulassen. Bekanntlich ist das aber natürlich überhaupt keine gute Idee, denn durch den reinströmenden Sauerstoff breitet sich das Feuer nur noch schneller aus. Silan rennt also aus dem Zimmer durch den Flur in die Küche und da sitzen Milka und dieser Freund der Familie. Der Mann ist natürlich total entsetzt und Milka tut zumindest so, als wäre sie auch überrascht.
Ja, und der Bekannte, der rettet dann Muharrem und die beiden anderen Kinder. Er ruft die Feuerwehr und alle rennen durch das Treppenhaus nach draußen vor das Haus in Sicherheit.
Milkas Plan, der ist also nicht aufgegangen. Aber sie hat immerhin Glück, dass ihr ja keiner auf die Schliche gekommen ist. Bei der Suche nach der Brandursache kann ein technischer Defekt ganz schnell ausgeschlossen werden. Also werden dann erstmal alle 3 Erwachsenen, die in der Wohnung waren, vernommen.
Ja, bei diesen Vernehmungen kommt die Polizei aber nicht so richtig weiter und am Ende sagt die Staatsanwaltschaft, die wahrscheinlichste Variante ist, dass eines der Kinder im Bett gezündelt hat. Wahrscheinlich Silan heißt es sogar. Und weil alle Kinder aber noch unter 14 Jahre alt sind und damit noch strafunmündig sind, wird dann das Ermittlungsverfahren offiziell eingestellt.
Wir haben ja gesagt, dass ziemlich schnell klar war, dass gezündelt wurde und auch, dass die Decke wohl die Ursache des Brandes war. Aber wie geht das überhaupt? Also wie findet man so eine Brandursache raus? In der Regel, da schaltet die Polizei einen sogenannten Brandschadengutachter ein. Und da ist die erste Frage dann immer, an welcher Stelle in der Wohnung ist das Feuer ausgebrochen? Der Gutachter, der kommt also direkt an den Tatort und zwar sobald das Feuer gelöscht und das Gebäude für begehbar erklärt worden ist. So ein Sachverständiger ist in der Regel Ingenieur. Er kennt sich also mit Physik, Chemie und allen anderen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen aus. Und mit Hilfe von technischen Geräten können Gutachter auch noch geringe Spuren von Brandbeschleuniger in der Luft messen. Und deshalb muss die Begehung des Tatorts auch so schnell wie möglich dann passieren. Die Frage, ob es Brandstiftung war oder ob es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat, ist natürlich nicht nur für die Polizei interessant, weil auch die Versicherungen wollen natürlich wissen, ob sie zahlen müssen oder eben nicht.
So jemand ist natürlich auch in unserem Fall zum Einsatz gekommen, aber natürlich kann auch der beste Brandgutachter nicht wissen, dass es nicht Silan war, die da gezündelt hat, sondern Milka, die da das Feuer gelegt hat. Die Wohnung, die ist nach dem Brand natürlich völlig zerstört. Muharrem und Milka bleiben aber in Dortmund. Milka hat ja immer noch die Mietwohnung, in der sie als Prostituierte arbeitet. Nur die Kinder, die können natürlich nicht bleiben. Silan, Mehmet und Mustafa werden deshalb zu ihren Großeltern nach Werdohl gebracht.
Die Kinder sind also zumindest für die nächste Zeit weg. Und trotzdem ändert das nichts an Milkas Hass und auch an ihren Rachegefühlen. Sie will weiter unbedingt, dass die Kinder sterben. Und es gab später dann auch rückblickend 2 Gelegenheiten, bei denen sie das ziemlich offen ausgesprochen hat.
Ja, einmal hat sie einer Bekannten davon erzählt, ich habe eine Tante in Bulgarien, die kann aus Kaffeesatz die Zukunft vorhersagen. Und diese Tante, die hat mir gesagt, es wird noch einmal in Muharrems Wohnung brennen und dann wird es Tote geben. Milkas Freundin hat das aber natürlich nicht ernst genommen. Die hat nur gesagt, ich glaube nicht an so einen Quatsch, lass mich mit so einem Mist in Ruhe.
Das ist wirklich total seltsam, dass sie sich sowas ja entweder vielleicht ausdenkt oder sowas weitererzählt, wirklich total strange.
Ja, und auch Muharrem hat Milka von ihrer angeblichen Wahrsagertante in Bulgarien erzählt. Und über ihn soll die Tante gesagt haben, schon sehr bald wird Muharrem auf Null kommen, denn die Kinder haben keine Aussicht auf Leben. Auch Muharrem tut das natürlich als absolutes Geschwätz ab. Erst im Nachhinein hat er natürlich erkannt, dass seine Freundin hier ja eigentlich einen Dreifachmord angekündigt hat.
Na, die Kinder kommen im April 2012 aus Werdohl wieder nach Dortmund zurück und die Familie findet eine neue Wohnung im selben Haus an der Fichtestraße. Das Verhältnis zwischen Milka und den Kindern, das wird aber überhaupt nicht besser.
Nein, Mehmet und Silan sagen ihr weiter direkt ins Gesicht, du stinkst, du bist eine Nutte. Und Milka macht sich ihrerseits auch einen Spaß daraus, zum Beispiel Mehmet damit lächerlich zu machen, dass er nachts noch oft ins Bett macht, obwohl er schon 10 Jahre alt ist.
Milka trifft sich in dieser Zeit mit mehreren Freundinnen, die aus Bulgarien stammen. Und zu einer Frau, da sagt sie wirklich dann ganz offen, ich hasse diese Kinder, sie sind krank im Kopf, die machen nur Probleme, die müssen weg.
Ja, in diesem Frühjahr 2012, da macht sich auch Muharrem immer mehr Gedanken um die Kinder. Er sieht ja, dass es zwischen Milka und den Kindern überhaupt nicht passt und vor allem macht er sich Sorgen um Silan. Weil die 12-Jährige, die kümmert sich total viel. Die ist für ihre Brüder immer mehr so eine Art, ja, Mutterersatz. Und Muharrem findet, dass das zu viel für sie ist, weil sie ja selber noch ein Kind ist. Und statt wie vielleicht ein in Anführungszeichen normaler Vater reagieren würde und sich Gedanken um die Beziehung zu Milka zu machen, hat er eine ganz andere Idee.
Er hat eine ganz andere Idee. Er spielt nämlich immer häufiger in dieser Zeit mit dem Gedanken, ach komm, ich schicke die Kinder zu meinen Eltern in die Türkei. Silan, Mehmet und Mustafa sollen seinem Wunsch nach dort bei Oma und Opa aufwachsen. Und er stellt sich vor, er könnte dann ja hier in Dortmund wieder arbeiten gehen, richtig Geld verdienen und die Kinder dann ja regelmäßig in der Türkei besuchen.
Ja, und es hat natürlich noch den schönen Nebeneffekt, dass es seine Beziehung nicht mehr so stört. Naja, die Eltern seiner verstorbenen Frau, die sind davon verständlicherweise überhaupt nicht begeistert. Sie hatten ja eigentlich schon immer Probleme mit Muharrem und seiner Familie. Milka, die fand die Idee natürlich total gut. Endlich alleine mit Muharrem, endlich die Möglichkeit, selbst Kinder von ihm zu bekommen. Das konnte sie sich ja schon von Anfang an ziemlich gut vorstellen.
Ja, aber je mehr Milka darüber nachdenkt, desto größer werden dann ihre Zweifel. Was ist denn, wenn Muharrem die Kinder so sehr vermisst, dass er dann auch selbst zurück in die Türkei geht? Und selbst wenn er so weit und nicht geht, also wie regelmäßig lässt er mich dann denn hier alleine und geht in die Türkei die Kinder besuchen? Und wie viel Geld überweist er dann jeden Monat in die Türkei?
Diese Fragen gehen Milka immer und immer wieder durch den Kopf und am Ende kommt sie auch hier zu dem Schluss, ja, die Türkei-Idee war vielleicht am Anfang noch ganz gut und ganz sinnvoll, aber am Ende muss ich sagen, das passt trotzdem überhaupt nicht, denn wenn ich wirklich frei sein will, dann müssen die Kinder sterben, dann müssen die weg und zwar nicht nur in die Türkei, die müssen richtig weg und das haben sie in ihrem Kopf ja auch weiterhin verdient, denn dieser Hass auf die Kinder, der ist ja immer noch unverändert da.
Im August 2012 wird es dann so richtig dramatisch. Muharrem, der plant weiter, die Kinder in die Türkei fliegen zu lassen. Dafür braucht er für alle aber neue Ausweispapiere, weil die alten bei dem Feuer im Februar verbrannt sind.
Mehmet und Mustafa hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei denen war die Sache eigentlich ganz einfach. Also zumindest, wenn man mal einen Termin bei den Bürgerdiensten bekommen hat. Silan war aber türkische Staatsangehörige. Bei ihr musste Muharrem also zum Generalkonsulat nach Essen, um einen neuen Pass zu beantragen.
Ende Juli, da sollen die Kinder dann noch ein letztes Mal für ein paar Tage zu ihren Großeltern ins Sauerland. Und am 2. August, da will Muharrem dann bei der Stadt Dortmund die Papiere für Mehmet und Mustafa abholen. Den Termin in Essen hatte er am 3. August und ein paar Tage später sollte dann das Flugzeug mit den Kindern in die Türkei starten.
Dazu kommt es aber nicht mehr, denn Milka, die macht ihre grausamen Mordpläne wahr.
Ich glaube, es fällt uns dreien nicht leicht, jetzt zu erzählen, was anschließend passiert. Und diese Tat lässt bis heute auch viele andere Menschen nicht kalt. Wir haben vor einiger Zeit auf Instagram eine Nachricht von Dominik bekommen. Dominik ist bei der Polizei in Dortmund gewesen, zumindest damals. Und er war damals als Streifenpolizist in der Nordstadt eingesetzt. An diesem Tag, wo das Ganze passiert ist. Und er hat uns in seiner Nachricht diesen Fall für eine Folge ohne Bewährung vorgeschlagen. Und er hat uns dazu geschrieben, das war ein Einsatz, den ich bis heute nicht vergessen habe und der wirklich tragisch war.
Ja, wir haben Dominik dann zurückgeschrieben bei Instagram und haben ihn auch gefragt, ob er vielleicht eine Sprachnachricht schicken möchte, um halt so ein bisschen aus seiner Sicht das Ganze zu erzählen, also von dem Einsatz. Aber er hat gesagt, dass er das nicht möchte und das verstehen wir natürlich total. Trotzdem an der Stelle nochmal danke an Dominik für deine Nachricht und auch für den Hinweis auf diesen Fall.
Wir sind jetzt also in diesem Tag von dem Einsatz, wo auch Dominik mit dabei war. Am 2. August. Alle sind wieder zusammen in der Wohnung an der Fichtestraße in der Dortmunder Nordstadt. Und Muharrem, der will noch in die Stadt, um die Ausweise zu holen. Er muss sich aber erst ein Auto leihen und dann auch noch zur Polizei, um seine Meldeauflagen zu erfüllen, wegen des Verfahrens, das noch gegen ihn läuft. Deshalb kommt er zu spät und kann die Papiere an diesem Tag dann doch nicht mehr abholen.
Ja, in diesen Stunden, in denen Muharrem unterwegs ist und das versucht mit den Ausweisen zu klären, trifft sich Milka mit einem Bekannten, man kann ziemlich sicher sagen auch mit einem ihrer regelmäßigen Freier, von dem lässt sie sich immer mal wieder in der Nordstadt rumfahren, so auch an diesem Tag. Sie suchen ein paar Geschäfte auf und am Ende halten sie bei McDonald's am Hauptbahnhof und denn Milka hat den Kindern versprochen am Telefon, ich bringe heute Abend Burger und Pommes mit, dann muss keiner kochen. Und die Kinder, die konnten das eigentlich überhaupt nicht glauben, dass es dieses Angebot gegeben hat, denn Milka hatte ja schon eigentlich schon lange nichts Freundliches mehr für sie getan und auch kein freundliches Wort mehr an sie gerichtet. Aber wie Kinder halt so sind, Abendessen mit Burgern und Pommes, das nehmen sie dann natürlich gerne mit, ohne das zu hinterfragen.
Ja, und abends um 8 Uhr sitzen dann alle zusammen und essen und keiner weiß, dass Milka entweder in das Essen oder in die Getränke für Muharrem und die Kinder ein starkes Beruhigungsmittel gemischt hat. Das Medikament heißt Lorazepam. Sie wird sich wahrscheinlich das auf dem Nordmarkt in Dortmund besorgt haben.
Ja, auf dem Nordmarkt, da werden im Grunde alle Arten von Drogen gehandelt. Und Lorazepam ist vor allem bei Abhängigen ziemlich beliebt, wenn sie nicht genug Geld für, ja, zum Beispiel Heroin haben. Weil es macht müde und es lindert den Suchtdruck.
Es ist aber jetzt nicht so, dass dieses Medikament sofort Wirkung zeigt. Muharrem versucht an diesem Abend noch ziemlich munter den nächsten Tag zu organisieren. Er will nochmal nach Dortmund um die Stadt, um jetzt endlich diese Ausweise zu holen. Und deshalb sagt er, muss halt ein Freund von mir den Termin beim Generalkonsulat in Essen wahrnehmen. Dieser Freund braucht dafür aber logischerweise eine Vollmacht. Und Muharrem schickt deshalb Silan noch spätabends zu diesem Freund hin, um ihm diese Vollmacht zu bringen.
Ja, als Silan zurückkommt, ist es schon kurz vor 11. Um 11:30 geht sie dann ins Bett. Mehmet kommt mit, der kleine Mustafa bleibt dagegen noch wach. Er sitzt bei Milka und Muharrem vor dem Fernseher.
Irgendwann wird Mustafa dann unruhig. Er fängt an, ziemlich stark zu schwitzen. Er sagt, oha, guck mal da, da liegt eine Schlange auf dem Tisch. Ich habe Angst. Das ist aber nur das Schlüsselband von Milka. Sehr wahrscheinlich sind das jetzt diese ersten Wirkungen dieses Medikaments Lorazepam. Trotzdem dauert es fast bis 2:30, bis auch Mustafa endlich eingeschlafen ist. Und mitten in der Nacht sagt Muharrem dann zu Milka, als dann alle drei Kinder schlafen, weißt du was, ich gehe jetzt nochmal schnell rüber in die Kneipe von meinem Onkel, ich muss ja für morgen auch nochmal ein Auto organisieren, ich habe ja keins. Und er weiß, dass sein Onkel die Kneipe, wir hatten es eben schon mal gesagt, eigentlich nie vor 5 Uhr früh zumacht, also kann er auch davon ausgehen, da tatsächlich noch Leute anzutreffen.
Und für Milka ist das jetzt der Moment, auf den sie gewartet hat. Sie verabschiedet Muharrem, schließt die Tür und geht dann zu den Kindern, die in ihren Betten schlafen. Ja, und an dieser Stelle, weil es gleich ein bisschen expliziter wird, noch eine kleine Triggerwarnung. Es geht um Gewalt gegen Kinder. Wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann skippt am besten die nächsten paar Minuten.
In welcher Reihenfolge sie die Kinder dann getötet hat, das steht nicht sicher fest. Nachbarn von oben haben später als Zeugen ausgesagt, dass Silan und Mustafa, also die Älteste und der Jüngste, zweimal noch laut nach ihrem Vater gerufen haben, Papa, Hilfe. Danach war es dann aber eigentlich sofort wieder still und da haben sich die beiden Zeugen, dieses Ehepaar von oben, eigentlich nichts weiter dabei gedacht. Milka sticht auf jeden Fall 24 Mal auf Silan ein. Sie muss sich sogar zwischendurch ein neues Messer holen, weil das erste Messer im Körper des Mädchens stecken geblieben ist und sie es nicht wieder rausbekommt. Danach, wahrscheinlich danach, geht sie auf Mehmet los. Sie trifft ihn 32 Mal mit dem Messer und Mustafa wird 5 Mal von dem Messer verletzt.
Es ist wirklich krass, mit welcher Brutalität und Grausamkeit sie vorgeht. Vor allem, dass sie die Nerven hat, sich dann nochmal eine zweite Tatwaffe, nochmal ein zweites Messer zu holen. Das ist so krass kaltblütig.
Ja, die beiden Großen müssen sogar noch verzweifelt versucht haben, den Angriff abzuwehren. Das haben die Rechtsmediziner später rausgekriegt bei der Obduktion, weil sie sogenannte Abwehrverletzungen gefunden haben. Die findet man in der Regel an den Händen und an den Unterarmen, wenn man also versucht, die Klinge wegzuschieben oder in die Klinge reinzufassen. Aber wahrscheinlich waren sie durch dieses Lorazepam auch schon so verlangsamt, dass sie gar keine Chance hatten, diesen Angriff abzuwehren.
Das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Also wie hinterhältig auch nachts und ja. Also das Schlimme ist auch noch, nachdem Milka die Kinder erstochen hat, ruft sie Muharrem auf dem Handy an und sagt ihm, ja, weißt du was, ich komme gleich auch noch ins scharfe Eck, ich brauche aber noch so ein paar Minuten. Und damit will sie sich natürlich Zeit verschaffen und dafür sorgen, dass ihr Freund jetzt nicht auf die Idee kommt, schnell doch wieder nach Hause zu kommen.
Milka hat sich bei den Morden allerdings selbst mit dem Messer an der Hand verletzt und sie blutet ziemlich stark. Deshalb hinterlässt sie in der ganzen Wohnung eine Blutspur und sie versucht noch, das irgendwie abzuwaschen. Am Ende sind diese Spuren aber ja einer der deutlichsten Hinweise dafür, dass Milka die Mörderin ist.
Nachdem sie sich gewaschen hat und ihre Hand auch verbunden hat, zündet Milka schließlich wieder die Bettdecken der Kinder an. Eine dieser Decken geht ganz schnell wieder aus, zwei brennen aber weiter, das sieht sie. Sie sieht, wie die Betten dann plötzlich in Flammen stehen. Sie sieht wahrscheinlich auch noch, wie das Feuer auf die Möbel in den Kinderzimmern übergreift und dann schließlich die ganze Wohnung zerstört wird durch das Feuer. Milka geht aber natürlich rechtzeitig selber raus aus der Wohnung. Sie hat ja angekündigt, zu der Kneipe zu laufen und das setzt sie dann auch tatsächlich in die Tat um. Und in der Kneipe, da muss sie erstmal natürlich theatralisch erklären, warum ihre Hand blutet, warum sie da einen Verband drum hat und der schon durchgeblutet ist. Und sie rennt dann auf Muharrem zu und fängt an zu heulen und sagt, ich bin überfallen worden, ein Mann hat mich mit einem Messer angegriffen. Ja, und was ist natürlich die Reaktion? Muharrem und alle anderen Männer, die in dieser Kneipe sitzen, die springen sofort von ihren Stühlen auf und sagen, los, raus jetzt, wir suchen den Typen. Das kann Milka dann aber zum Glück gerade noch verhindern, denn sie weiß ja, die würden da ziemlich lange suchen können, diesen Typen gibt's ja gar nicht.
Ja, und die Männer würden dann vielleicht ja auch das Feuer, was ganz in der Nähe ist, sehen. Aber inzwischen ist der Brand in der Wohnung zum Glück von einem Polizeibeamten bemerkt worden. Der hatte gerade Schichtende und wollte eigentlich nach Hause, als er dann plötzlich sieht, wie eine Fensterscheibe mit lautem Knall aus dem Rahmen geschleudert wird. Und dann sieht er die Flammen, die aus dem Zimmer schlagen und ruft zum einen seine Kollegen und zum anderen auch die Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Bett.
Es ist ein unfassbares Glück, dass dieser Polizist da vorbeigekommen ist, das gesehen hat und dann auch so schnell und geistesgegenwärtig gehandelt hat. Denn 18 Menschen haben in dieser Nacht in dem Haus geschlafen und davon nichts mitgekriegt. Zum Glück werden aber alle gerettet. Niemand wird verletzt von den anderen Bewohnerinnen. Ja, und irgendwann, da kommen dann natürlich auch Muharrem und Milka nach Hause. Sie sehen die Feuerwehr, sie rennen direkt dahin. Muharrem, der will die Absperrung sogar unbedingt durchbrechen. Er ist dabei sogar aggressiv. Die Polizei legt ihm dann irgendwann Handschellen an, damit er den Einsatz nicht weiter stört. Aber irgendwo kann man es auch verstehen. Ich meine, er ist ein verzweifelter Vater und die Kinder sind ja
Die Kinder sind noch drin, ja.
Ja, Milka ist dagegen wesentlich ruhiger und auch gefasster als Muharrem. Sie sagt ganz ruhig zu einem der Feuerwehrleute, sie müssen eigentlich gar nicht versuchen, durch das Fenster in die Wohnung zu gelangen. Gucken Sie mal hier, ich habe einen Wohnungsschlüssel, den kann ich Ihnen geben. Und der Feuerwehrmann nimmt den natürlich und dreht sich sofort um und will wieder zu dem Haus rennen, um die Tür aufzuschließen. Und dann ruft sie ihm in diesem Moment noch hinterher, ach ja, da sind übrigens noch drei Kinder in der Wohnung.
Ich bin gerade echt nur sprachlos. Also wirklich sowas Eiskaltes. Ja, aber die Feuerwehr geht natürlich in die Wohnung und versucht, die Kinder noch zu retten, da rauszuholen. Aber die Feuerwehrleute sehen in der Wohnung sofort, dass Silan und auch Mustafa nicht mehr zu retten sind.
Und ich weiß noch, dass später im Prozess hier vor dem Dortmunder Schwurgericht der Vorsitzende Richter Wolfgang Mayer wirklich mit den Tränen kämpfen musste, als er diese Fotos sich angeschaut hat mit allen anderen Beteiligten und dann diese Fotos beschrieben hat. Also hier und heute nennen wir natürlich keine Einzelheiten, die darauf zu sehen waren. Nur so viel, die Körper waren verbrannt. Aber es steht sicher fest, dass die Kinder nicht durch das Feuer gestorben sind, sondern schon vorher tot waren, dass sie an den Stichverletzungen gestorben sind.
Während Silan und Mustafas Körper wirklich komplett verbrannt sind, sieht das bei Mehmet tatsächlich ein bisschen anders aus. Sein Körper nichts von dem Feuer abbekommen, man sieht aber natürlich auch bei ihm die vielen blutenden Wunden. Er wird noch ins Krankenhaus gebracht, aber auch sein Leben kann nicht mehr gerettet werden.
Ja, die Polizei nimmt Muharrem und Milka noch am Tatort fest, weil es eben diese klaren Hinweise darauf gibt, dass die Kinder nicht nur durch das Feuer ums Leben gekommen sind. Beide werden später lange und ausführlich befragt. Muharrem hat ein Alibi, er war ja in der Kneipe, das können mehrere Männer bezeugen. Aber bei Milka, da sieht das anders aus.
Und als dann ihr Blut in der Wohnung gefunden wird und damit klar ist, dass dieser angebliche Überfall auf dem Weg zur Kneipe nur erfunden war, da richtet sich der Verdacht dann wirklich nur noch gegen sie. Die Staatsanwaltschaft hat Milka 6 Monate später wegen dreifachen Mordes und 18-fachen Mordversuchs angeklagt. Martin, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an diesen Prozess am Dortmunder Schwurgericht denkst?
Als erstes wirklich dieser gebrochene Mann, Muharrem. Der war natürlich Nebenkläger in dem Prozess. Und mir kam das immer so vor, als würde der sich in Zeitlupe fortbewegen. Ich habe nie wieder danach einen Menschen gesehen, auf den wirklich zutrifft, wenn man sagt, das ist ein gebrochener Mann. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich jeden Tag ins Gericht gequält. Aber das war für ihn die letzte Ehre, die er seinen Kindern erweisen musste.
Er hat ja wirklich alles verloren. Seine Frau bei einem tragischen Unfall, seine Kinder durch diesen brutalen Dreifachmord. Also ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was in diesem Mann vor sich geht. Und dann muss er auch noch jeden Tag im Gericht Milka ins Gesicht schauen. Der Frau, mit der er irgendwie ein neues Leben anfangen wollte, zusammenziehen, Kinder. Und die dann aus Rache und Hass seine 3 Kinder furchtbar und grausam ermordet hat.
Ja, das war, glaube ich, wirklich für Muharrem das Allerschlimmste, dass er sie eben an jedem Verhandlungstag sehen musste. Und ich hatte auch da das Gefühl, dass die Angeklagte diesen Schmerz von Muharrem, dieses Leid förmlich genossen hat. Sie hat ihn ja eigentlich auch geliebt, aber in diesem Moment war das weg, sondern sie war zufrieden mit dem, was sie gemacht hatte und dass dieser Plan, der einmal schiefgegangen war, beim zweiten Mal dann funktioniert hatte.
Das klingt wirklich so abwegig, aber wie hat sie sich denn da gegeben? Also, dass du jetzt sagst, sie wirkte fast, als wäre sie zufrieden.
Die ist jetzt mal vom Äußerlichen her, die ist an jedem Verhandlungstag geschminkt und wirklich mit aufreizenden Klamotten in den Saal gebracht worden. Ich weiß noch, einmal hatte sie ein Oberteil an, durch das konnte man wirklich fast alles sehen. Und sie hat nicht nur Muharrem ständig mit den Blicken fixiert, auch die Richter hat sie stellenweise minutenlang angestarrt. Das waren fast alles Männer, wenn ich mich erinnere, auch die Schöffen. Und dann hat sie die angeguckt und sie hat gegrinst und gelächelt, wirklich an den unpassendsten Stellen gelächelt. Das war wirklich extrem, extrem merkwürdig.
Ja, und einfach richtig unangebracht. Da sitzt ein Mann, der um seine 3 ermordeten Kinder trauert und naja, also ganz, ganz gruselig. Und vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich Anwältin bin und dann diese Frau vertreten muss.
Ja, als Anwalt, als Anwältin, da ist man natürlich professionell. Da kann man das so weit ausblenden und sagen, ich mache jetzt meinen Job. Aber auch ihr Verteidiger, Matthias Meyer, also auch Meier, nur er mit EI und der Vorsitzende Richter mit EY, also nicht miteinander verwandt. Auch für ihn war dieser Prozess alles andere als leicht. Denn wenn Milka ihm was ins Ohr flüstern wollte, dann hat sie sich total nah an ihn rangeschmiegt, auch völlig unpassend. Dann hat sie ihm die Hand auf die Schultern gelegt, sie hat ihn auch gestreichelt. Das war ja fast schon zum Fremdschämen, wenn man das gesehen hat. Und ja, dem Matthias Meier hat das auch sichtlich nicht gepasst.
Milka ist vom Schwurgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und außerdem hat das Gericht noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Die Urteilsbegründung, die war für mich fast die emotionalste, die ich je gehört habe. Und da musste auch dieser sonst so ja sehr förmliche, sonst so sehr besonnene und professionelle Richter Meier sichtlich um Fassung ringen. Ich habe das eben schon gesagt, dass das sehr deutlich wurde, als er die Fotos beschrieben hat. Und auch in der Urteilsbegründung konnte er aus seinen Gefühlen wirklich, er konnte die nicht vollständig verbergen, obwohl er das sonst immer super hingekriegt hat. Aber er hat hier gesagt, das sind Taten, wie wir sie aus den schlimmsten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg oder im Balkankrieg kennen. Und als die Sitzung geschlossen wurde, das habe ich auch noch in Erinnerung ziemlich gut, weil es waren sehr viele Wachtmeister immer da, die auf Milka aufgepasst haben, weil eben auch immer sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen hinten gesessen haben, die natürlich alle auf Muharrems Seite gestanden haben. Und als die Sitzung geschlossen wurde, sind diese Wachtmeister allesamt sofort aufgesprungen. Innerhalb von wenigen Sekunden haben die einen Kreis um die Angeklagte gebildet und haben sie dann ganz schnell aus dem Saal gebracht, weil sie dabei direkt an den Zuschauern vorbei mussten und man wahrscheinlich wirklich Sorge hatte, dass das war ja der letzte Moment, wo diese Zuschauer einen Blick auf die Mörderin werfen konnten, dass da vielleicht noch was passiert. Zum Glück ist natürlich nichts passiert.
Ja, Milka hat jetzt knapp 12 Jahre abgesessen. Da werden sicher mindestens noch mal genauso viele dazukommen. Aber irgendwann demnächst wird eine Strafvollstreckungskammer entscheiden, wie lange sie mindestens sitzen muss. Bei 3 Morden und 18 versuchten Morden, also diese Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, die sie ja durch den Brand gefährdet hat, da kommen ja hoffentlich richtig, richtig viele Jahre zusammen.
Ich habe letztens nochmal mit ihrem Verteidiger Matthias Meier über Milka gesprochen. Das mache ich eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und er hat mir gesagt, ach weißt du, die schreibt mir immer noch regelmäßig, ich soll sie nochmal besuchen kommen im Gefängnis. Aber er musste es nicht aussprechen. Sein Blick hat tatsächlich Bände gesprochen. Er hat seine Lust an einem Mandantinnenbesuch in Gelsenkirchen, die hält sich echt in Grenzen. Und das kann ich auch verstehen.
Ja, das kann ich auch verstehen. Also was ich immer noch so wirklich schlimm an der Sache finde, ist, dass alle 3 Kinder ja wirklich so knapp dem Tod hätten von der Schippe springen können, weil sie ja eigentlich in die Türkei gebracht werden sollten. Also wirklich Tage später nur.
Die Tickets waren schon gekauft.
Ja. Und ich meine, klar, hätte, wäre, könnte. Im Grunde gibt es halt nur eine Verantwortliche und das ist halt die verurteilte Mörderin, Milka. Da habe ich auch gar kein Verständnis, aber mich treibt das wirklich um, dass so schlimm diese ganzen Mordfantasien waren, aber hätte sie nicht einfach sagen können, ja komm, dann sind die Kinder weg, dann sind die in einem anderen Land und dann habe ich meinen Mann für mich. Also darauf komme ich nicht so ganz klar, dass sie da nicht einfach gesagt hat, komm, lass die Kinder in die Türkei gehen. Das, ja.
Ich verstehe auch nicht, was sie sich gedacht hat, wie das dann läuft. Muharrem findet seine toten Kinder und ist dann so, ja, das habe ich mir auch die ganze Zeit gewünscht. Endlich sind wir sie los. Lass uns zusammen heiraten und Kinder kriegen. Also was hat sie sich denn gedacht, was passiert? Also sie hat sich das ja so ausgemalt, dass sie dann ihn für sich alleine hat. Aber nehmen wir mal an, es wäre nicht rausgekommen, dass sie es war oder so. Der wäre doch völlig gebrochen gewesen. Also dass sie auch gar nicht dran gedacht hat, was das in ihm anrichten könnte, obwohl sie ihn ja vermeintlich liebt. Also das, mir geht überhaupt nicht in den Kopf, wie sie das sich gedacht hat, obwohl sie ja so kalt und akribisch war, hat erst die Drogen besorgt. Also sie hat das alles so geplant, es war ja keine Tat im Affekt. Und dann aber überhaupt nicht über die Konsequenzen nachzudenken. Es geht mir völlig nicht in den Kopf.
Ja, ich glaube, da sind wir wieder am Anfang der Folge. Die war halt komplett Hass, zerfressen und gesteuert, diese Frau. Ich glaube nicht, dass sie noch klar denken konnte. Da war nur noch Hass und auch nicht so ein Hass, wie wir am Anfang der Folge so ein bisschen gewitzelt haben, von wegen, haha, wenn da Kinder in der Reihe hinter mir im Flieger sitzen. Nee, das ist kein Hass. Das ist, okay, geht mir gerade auf den Nerven, aber ihr seid ja gleich wieder weg. Das, was diese Frau empfunden hat, das ist wirklich, ich glaube, es gibt ja kein stärkeres Wort, aber das ist Hass, das ist Abscheu, das ist gar keine Empathie, gar kein Mitgefühl. Also
ja, aber für Kinder, die 12, 10 und 4 Jahre alt sind, das ist doch irre. Das ist doch irre. Man muss doch Kindern auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, auch charakterlich zu entwickeln. Und meine Güte, die wären vielleicht ein Jahr später eine total glückliche Familie gewesen. Also das sind Kinder. Das ist das, was mir nicht wirklich immer noch nicht in den Kopf will. Und noch eine andere Sache, das ist wirklich was mich umtreibt, ist, dass sie diesen ersten Brand legt, sie legt dieses Feuer und kommt zum Glück noch da raus, weil die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Ende sagen, ja, da wird wohl eins der Kinder gezündelt haben, bei einem Erwachsenen kommen wir da nicht so richtig ran, wer es gewesen sein könnte. Sie weiß, wer das gemacht hat, aber die Kinder wissen das doch auch. Also Silan weiß das doch auch. Die weiß doch auch, dass sie nicht gezündelt hat. Mhm. Und sie weiß doch auch, dass ihre Brüder geschlafen haben. Und die muss doch danach jeden Tag mit Angst ins Bett gegangen sein. Und sie muss es trotzdem aus Respekt vor ihrem Vater und aus Respekt vor dessen Liebe zu dieser Milka ihm nicht gesagt haben. Pass mal auf, ich nehme dich mal zur Seite. Das muss die gewesen sein. Das ist ja nie zur Sprache gekommen.
Dabei haben sie die ja sogar richtig verabscheut. Ja, also,
aber die muss doch Angst gehabt haben. Furchtbar.
Es ist wirklich völlig unverständlich. Also ich kann sogar irgendwo, wir haben ja schon viele Fälle gehabt, in denen die Täter ihre Opfer gehasst haben oder in denen sich gegenseitig gehasst wurde. Aber es sind ja fast immer Erwachsene und es hat immer eine lange, lange Vorgeschichte mit vielen Dramen und so weiter. Aber in diesem Fall waren es einfach Kinder, die jemanden geärgert haben, weil sie Angst hatten, weil sie traumatisiert waren. Also man muss mal ehrlich sein, das war jetzt auch kein schönes Leben, was die Kinder da hatten. Nee. Ständig hin und her geschoben werden, dann mal zu den Großeltern, ach nee, wieder zurück. Oh, jetzt ziehen wir hier hin, jetzt ziehen wir da hin, hier werdet ihr jetzt fremdbetreut. Ich bin jetzt mal in U-Haft, weil ich jemanden mit einer Waffe bedroht habe. Also das ist ja alles andere als eine Bilderbuchkindheit. Und dass dann eine wirklich intelligente Frau, sie etliche Sprachen gesprochen, alles Mögliche studiert, dass die dann einfach da nicht drüber steht, dass Kinder sie Nutte nennen. Das ist wirklich...
Ja, und mein, wenn ich in so eine Familie rein möchte, weil ich mich in den Mann verliebt hat und dieser Mann hat jetzt blöderweise 3 Kinder, da fallen mir doch 1000 Sachen ein, wie ich 3 12, 10 und 4 Jahre alte Kinder davon überzeuge, mich zu mögen. Ich hätte doch jeden zweiten Tag was von McDonald's mit nach Hause bringen können. Da wäre sie doch die super neue Mutter geworden. Also es ist doch, du musst doch was tun. Du musst doch was investieren, damit du gemocht wirst. Du kannst doch bei Kindern nicht sagen, ja, die lehnen mich ab, ja, dann müssen die Kinder weg. Das ist Irrsinn, völliger Irrsinn.
Und das ist auch böse. Mir fällt irgendwie kein besseres Wort ein.
Absolut.
Das trifft es richtig
böse.
Gut.
Ja.
Die Frau ist einfach böse. Und die sitzt ja jetzt auch in Haft, zum Glück.
Ja.
Und hoffentlich noch ganz, ganz lange.
Das war ein schwerer Fall, Martin, den du uns da heute mitgebracht hast.
Manche Fälle kann ich euch nicht ersparen und auch natürlich den Hörerinnen und Hörern nicht ersparen. Aber wir wollen ja das abbilden, was uns hier tagtäglich an den Gerichten begegnet. Und das ist einer der Fälle, der, ich glaube, man hat es auch gehört, auch bei mir natürlich sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen hat.
Klar. Und du hast ja auch im Vorfeld, haben wir ja schon so ein bisschen natürlich über den Fall gesprochen und da haben wir schon gesagt, ja, du erzählst nicht alles oder wir erzählen nicht alle Einzelheiten und so runtergebrochen und zusammengefasst ist es immer noch so, so schlimm. Und ich muss auch sagen, dass am Ende wirklich ein ganz schlechtes Gefühl bleibt nach dieser Folge, weil einfach die Opfer, die ja immer unschuldig sind und Opfer sind, aber in diesem Fall diese 3 Kinder, die tun mir einfach so leid. Gerade die Silan, die so auf ihre beiden Brüder immer aufgepasst hat und so. Und also ich glaube, da bleibt halt leider für uns alle so ein schlimmes Gefühl jetzt zurück nach diesem Fall.
Trotzdem wichtig, dass wir über diesen Fall gesprochen haben und wir hören uns dann hier alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.